miteinander Frauen, Frauen und Männer, schulpflichtige Kinder, Vereinbarkeit und Diskussion ums richtige Rentenalter. Es ist einiges los letzte Woche im Rennen um einen Sitz von der Simonetta Sommaruga im Bundesrat. Im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia, schauen wir heute nochmal auf das Kandidatinnenfeld der SP. Wir thematisieren Geschlechterfragen nochmal und wir fragen uns, wer hat denn jetzt die beste Chance auf diesen Sitz? Und damit herzlich willkommen. Heute diskutieren die Raffaella Birrer in Zürich, der Markus Häfiger in Bern, der Christoph Lenz leider nicht mehr in Basel und ich, der Philipp Loser. Ich bin dafür in Basel. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Und genau dort, wo ich jetzt sitze, fangen wir jetzt an. Also nicht genau dort, wo ich sitze, aber so quasi örtlich, regional, und zwar mit dieser Frau.
Und warum denke ich, dass ich das machen möchte oder könnte? Ich war 15 Jahre in der Exekutive von Basel-Stadt. Ich habe gerne große Geschäfte. Probleme schrecken mich nicht, das reizt mich. Im Gegenteil, Lösungen zu finden.
Das war Eva Herzog bei ihrer Präsentation, bei ihrer Ankündigung, Bundesrätin zu werden. Wie habt ihr sie gefunden?
Ich habe sie souverän und schlagfertig gefunden, Eva Herzog, aber das erwarte ich ja eigentlich auch von einer Lancierung von einer Bundesratskandidatur. Also ich finde, sie reiht sich gut ein, so auch in die Pressekonferenz von Albert Rösti zum Beispiel oder von Hans-Ueli Vogt. Und wenn ich da vielleicht schon kurze Klammern könnte machen, es ist sicher sinnvoller, wenn man seine Pressekonferenz zur Lancierung von einer Bundesratskandidatur am Donnerstagmorgen um 9:30 macht, als am Freitagabend um 5:00.
Aha. Über die reden wir dann später noch, die am Freitag um 5:00. Wie hat ihr es gefunden, Christoph und Markus?
Ja, ich habe nicht gefunden, sie reiht sich einfach so ein in die anderen Präsentationen. Mir ist schon aufgefallen, wie sie so sehr klar ihre Ambition artikuliert. Vielfach, wenn man bei den anderen zugelassen hat, dann haben sie mehr darüber geredet, was für einen Respekt sie vor dieser Aufgabe haben und wie demütig sie dem Amt entgegenschauen und so. Und da wahrscheinlich einfach, weil Ehrgeiz in der Schweizer Politik wirklich ein bisschen etwas ist, was man gerne verheimlicht oder so. Und insofern habe ich es erfrischend gefunden, dass sie so aus sich selber heraus sagt, ich kann das und ich will das und ich kann das, weil ich es schon genug bewiesen habe, dass ich es kann.
Also du meinst, sie reiht sich eher so bei einem Daniel Josic ein. Ich kann das, ich will das.
Genau, eher an dem Ende von der Skala. Genau.
Okay.
Wir haben bis jetzt 9 Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der SP und bei der SVP ihre Kandidatur angemeldet haben. Und was mir bei allen aufgefallen ist, früher hat es mitunter bei so Kandidaturlancierungen für den Bundesrat ist sehr viel mehr zu reden gewesen, haben die Kandidatinnen und Kandidaten vor dem Dienst am Vaterland geredet, dass sie da am Land etwas wollen, zurückgeben wollen. Und ich weiss ich nicht, was auch solche Schwurbelsätze, wenn ich das würde, qualifizieren. Und von denen, die jetzt angetreten sind, haben eigentlich die meisten recht deutlich gemacht, dass sie einfach das Amt machen wollen, weil sie es gerne machen würden, weil sie es cool würden finden, weil sie die Macht suchen. Und wiederum von allen 9 ist diesbezüglich Eva Herzog für mich eigentlich die gewesen, die es am deutlichsten gesagt hat, dass sie das will, dass sie es sehr gern macht und dass sie auch der Überzeugung ist, dass sie das kann, dass sie schon der Meinung ist, in Basel hat sie schon einen guten Job gemacht im Regierungsrat und dass sie darum sich auch das für den Bundesrat zutraut. Und diesbezüglich, das ist das, was mir am meisten geblieben ist von ihren ersten Auftritten und Interviews jetzt.
Das ist ja eigentlich auch nur folgerichtig, weil man hat ja schon, wo sie frisch auf Bern gekommen ist, anfangs von dieser Legislatur, hat man ja schon gesagt oder hat sie schon als zukünftige Bundesrätin gehandelt. Also es ist auch ein bisschen wie ein offenes Geheimnis gewesen, dass sie gewisse Ambitionen hat und auch parteiintern als mögliche zukünftige Bundesrätin gesehen wird.
Also jetzt aus einer lokalen Optik ist es interessant, dass sie jetzt all die Sachen sagt, weil dass sie so kommuniziert und über sich selber so nachdenkt, das ist eigentlich da recht klar, wenn man sie als Finanzdirektorin erlebt hat. Das ist nicht etwas Besonderes Neues, dass sie auch sehr genau weiss, was sie will. Was auch nicht neu war, ich weiß nicht, ob das ein bisschen mitbekommen hat, während der Medienkonferenz, haben wir schon gemerkt, dass sie nicht auf alle Fragen von den Journalistinnen und Journalisten gleich freudig reagiert hat. Also mit so einer gewissen Angespanntheit auch im Umgang mit den Medien wahrgenommen. Hat sie das auch gemerkt?
Das ist mir aufgefallen, aber Ich habe mich da gefragt, was das, also ob da Verwerfungen aus dieser Zeit in Basel der Auslöser sind oder ob einfach sonst Dünnhütigkeit gegenüber den Medien vorliegt. Aber da musst du uns wahrscheinlich beantworten, Philipp.
Ja, ich würde vielleicht vorausschicken, ihre in dieser Hinsicht hat sie auch zu Bern. Ich muss gestehen, dass ich thematisch eher weniger zu tun hatte mit ihr. Jetzt, seit 3 Jahren ist sie ja jetzt im Bundeshaus als Ständerätin. Ich habe wenig zu tun mit ihr. Aber auch da, bei Journalistinnen und Journalisten, die viel mit ihren Themen zu tun haben, hat sie diesbezüglich keinen guten Ruf, muss man sagen. Sie gilt als abweisend. Es geht da Geschichte um einen im Bundeshaus einen Journalist, wo er eine Frage gestellt hat und die erste Frage hat er nicht gepasst. Dann hat sie sofort gesagt, ja, jetzt müssen wir er müsse zuerst die restlichen Fragen vom Interview vorlegen, sonst spreche sie da jetzt gerade ab und so. Also sie hat diesbezüglich einen eher, glaube ich, schwierigen Umgang. Einmal der Ruf geht ihr voraus. Aber eben, da müsstest du sagen, du weißt da sicher mehr. Du bist in Basel tätig gewesen, Philipp, oder?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine kurze, komische Doppelrolle. Aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, glaub, dass sie auch ungute Begegnungen hatte mit Journalisten. Es hat ganz am Anfang von ihrer Zeit als Finanzdirektorin ein komisches Erlebnis gegeben bei der BAZ. Es hat dann später auch bei der BAZ ein ganz wüstes Porträt gegeben. Und das wäre die eine Art, oder? Schlechte Erfahrungen. Und der andere Grund, habe ich das Gefühl, aber über das können wir jetzt gerne kurz reden, glaube ich, dass ihre eher abweisende Haltung gegenüber Medienschaffenden auch damit zu tun hat, wie über Politik berichtet wird, jetzt aktuell zum Beispiel über das Bundesratsrennen, wenn man jetzt auch sieht, wie Geschlecht thematisiert wird, wie das Alter thematisiert wird, dass das wie so die Reaktion darauf ist, auf eine Berichterstattung, die sie findet, hat den falschen Fokus. Was haltet ihr von meiner These?
Also vielleicht zuerst schnell, du hast jetzt gesagt, ganzes wüstes Porträt, oder wie hast du es genannt, hat es damals?
Ja, weißt du, das wirklich eine Entgleisung ist
es
echt
gewesen. Ja, also es war offen sexistisch gewesen, muss man sagen. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man dann nachher eine gewisse Zurückhaltung sich antrainiert als Politikerin. Warum sie dann das Vertrauen nie mehr wieder erlangt hat, das weiss ich nicht. Und wichtig wäre es aber sicher, dass wenn man Bundesrätin wird, also nur schon wenn man die Kandidatur bekannt gibt und wenn man nachher das Amt tatsächlich würde überkommen, dass man dann eine andere Haltung entwickelt. Weil die Medien sind nicht immer nur Feinde. Und es kann für Bundesräte, das sieht man ja auch im aktuellen Gremium, durchaus nützlich sein, wenn man weiss, wie man mit den Medien umgeht.
Ja, ich kann da irgendwie schon nachvollziehen, dass da Verletzungen aus alter Zeit nachwirken und so. Aber es stimmt mich nachdenklich, wie man sieht, wie andere Politiker ihr Verhältnis zu den Medien sich verschlechtert hat, sobald sie im Bundesrat gewesen sind. Wenn man sich das Gleiche vorstellt für die TV Herzog, dann wird es einfach wirklich nicht lustig die nächsten Jahre.
Ja, und es ist schon so. Ich glaube, oder mit ihrem Vorbehalt gegen die Medien, da trifft natürlich die TV Herzog wahrscheinlich auch in der Bevölkerung einen gewissen Nerv. Sie würde da sicher viel Verständnis finden, aber wir müssen halt schon auch sagen, es ist einfach Teil vom Job von einer Exekutivpolitikerin und im Bundeshaus etwa Faktor 10 mal mehr, als es in Basel war. Also es ist nicht so, dass die Medien einfach a priori böse sind mit den Bundesratsmitgliedern, aber es gibt halt auch eine kritische Auseinandersetzung und an das muss sie sich wirklich gewöhnen, wenn sie will Bundesrätin werden. Oder? Das ist, an dem wird sie nicht vorbeikommen. Oder? Das ist klar. Und das ist vielleicht auch jetzt, sagen wir, ein Handicap, wo sie mitbringt, neben vielen sehr starken Punkten für ihre Kandidatur.
Alles gute Ratschläge. Trotzdem nochmal meine These. Hat das Gefühl, ist denn gut berichtet worden jetzt über die ersten paar Kandidaturen, jetzt vielleicht sogar über Herzog raus?
Ich finde schon, es hat ziemlich schnell in der Debatte so einen Drei gegeben. Also jetzt gerade bei den weiblichen Kandidaturen, bei der SP, ist es sehr stark um das Privatleben gegangen. Im Unterschied zu den männlichen Kandidaturen, zum Beispiel bei der SVP. Und ich glaube, in dieser Debatte reproduziert sich etwas, was man sonst auch in der Gesellschaft beobachten kann. Also Frauen werden viel häufiger als Männer eingeteilt nach ihren privaten Umständen. Es ist zum Beispiel nie ein Thema gewesen, oder selten, dass der Ueli Maurer 6 Kinder hat. Oder dass der Alain Berset sehr betreuungsintensive Kleinkinder hat. Also Kleinkinder, die in diesem Alter logischerweise einfach noch viel Betreuung verlangen. da hat sich ja die Eva Herzog zu dem Punkt im Interview mit dir, Philipp, auch geäussert. Sie hat ja gesagt, Frauen seien für so wichtige politische Ämter in der öffentlichen Wahrnehmung zuerst zu jung, dann haben sie zu kleine Kinder und dann seien sie zu alt. Und da kann man tatsächlich auch selbstkritisch sagen, dass zum Beispiel auch wir, ich erinnere mich, im Politbüro thematisiert haben, wie alt die Eva Herzog ist, während wir das bei männlichen Kandidaten weniger gemacht haben. Und ich finde schon, das ist ein Muster. Also auf das willst du ja ein bisschen raus, Philipp, dass sich da jetzt etwas zeigt, wo generell bei Politikerinnen anders beurteilt wird. Es ist insofern ein Muster, als es zum Beispiel auch Karin Keller-Sutter hat müssen erleben. Bei ihr ist es ein Thema gewesen, dass sie sich ernsthaft hat müssen dafür rechtfertigen, dass sie kein Kind hat. Das ist eine Unkürlichkeit, wie ich finde. Also ich erinnere mich sehr gut an dieser Pressekonferenz, wo sie gerade gewählt worden ist. Ist eine von den ersten Fragen gewesen, können sie denn jetzt überhaupt das Bedürfnis von Familien im Land nachvollziehen, wenn sie kein Kind haben? Solche Fragen müssen Männer einfach nie über sich ergehen lassen.
Ich gebe der Raffaella recht. Es ist tatsächlich so, dass da bei den Frauen viel stärker thematisiert wird. Und das ist eine Form von Sexismus. Ich finde, es gibt allerdings schon auch das Element, dass die SP-Parteispitze selber die Diskussion auch beführt hat. Wenn der Cedric Wermuth sagt, es müsse junge Mütter im Bundesrat haben, dann reflektiert er selber, dass auch in dieser Partei und nicht nur seitens der Medien noch die Logik existiert oder irgendwelche problematische Wahrnehmungen oder Vorstellungen, die sich dann in einer öffentlichen Debatte so auswirken. Insofern, ja, ich finde, es ist tatsächlich problematisch, wie man Frauen auf ihr Familienleben und ihre Rolle in ihrem privaten Umfeld irgendwie reduziert in diesem Bundesratsrennen. Aber ich finde, die Schuld ist nicht alleine bei den Medien, sondern schon in einem grösseren Kontext, in den Mechanismen, auch wie Politik vermarktet und verkauft wird, zu finden. So.
Das stimmt. Und eben das mit dem, was du jetzt beschrieben hast, Christoph, ist es ja tatsächlich so, dass sich eben so eine gesamtgesellschaftliche Sichtweise reproduziert, auch in der Politik, oder? Und ich habe das auch relativ speziell gefunden, um es mal so formulieren, dass der Cedric Wermuth dann gefunden hat, so, jetzt braucht es zwingend junge Mütter in diesem Bundesrat. Ich finde, was dort so ein bisschen zu kurz kommt in dieser Debatte, ist, dass man so wie dass sich schönredet die Erfordernis von dem Amt. Also es ist ja so, dass der Job extrem zeitintensiv ist und einfach kaum kompatibel mit einem, ich sage mal, ausschweifenden Privatleben. Das trifft aber auf jede Person genau gleich zu, also auf junge Mütter, wie ältere Frauen, wie Männer, jegliche, mit jeglichem Zivilstand und Familienstand. Und es ist einfach eine Frage von der Priorisierung, ob man sich auf das einlassen will. Das hat nichts damit zu tun, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist.
Ich fühle mich durch die Frage, die du am Anfang gestellt hast, Philipp, auch selber ein bisschen angesprochen, weil ich war dabei gewesen bei dem Interview mit der Evi Alemann, wo sie ihre Kandidatur bekannt gegeben hat in den Tamedia-Zeitungen. Und sie wäre die erste Mutter mit kleinen Kind im Bundesrat ever. Und wir sind dann auch vor der Frage gestanden, ja, sprechen wir das überhaupt an? Und wenn ja, wie sprechen wir es an? Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir es ansprechen. Wir haben sie zuerst gefragt, wie sie die Debatte wahrnimmt. Wir haben sie dann gefragt, ja, was ist ihre Erklärung dafür, dass es eine Debatte gibt? Und haben sie dann auch noch in einer Frage, wenn ich mich erinnere, gefragt, ja, wie würde sie sich denn das organisieren? Wir haben dann auch gesagt, hoffentlich hat man damals am Alain Berset die Frage auch gestellt. Ich habe dann zum Teil aus der Leserschaft vereinzelte Kritik bekommen, dass wir das angesprochen haben. Ich glaube aber tatsächlich, die Debatte ist hier schon ein bisschen gelaufen in den Medien, aber auch in der Politik, auch in den sozialen Medien. Es ist ja dann immer auch verwiesen worden auf mehrere ausländische Regierungschefinnen, namentlich in Finnland oder in Neuseeland, wo eben junge Frauen in dem Amt sind. Und das wäre jetzt in der Schweiz der erste Fall, wo eben so eine junge Frau auch mit Kind in der Regierung wäre. Und ich glaube, irgendwo muss man es gleich und darf man es auch thematisieren. Aber wir müssen uns wahrscheinlich selbstkritisch tatsächlich eingestehen, dass es da, wo Alain Berset mit ebenso kleinen Kindern in die Regierung gekommen ist, dass es da weniger ein Thema war. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch vielleicht auch ein Versagen von uns, aber auch von den Politikern, dass das kein Thema war. Aber ich verteidige es eigentlich, dass man auch über das redet, aber sicher nicht als Hauptthema. Wir haben hier zum Beispiel, einfach um das erinnern, wo Gal Mireille im Bundesrat kam, hat man auch gesagt, das ist die erste jetzt Grossmutter im Bundesrat, oder, wo Enkel hat, oder wir hat auch, wo irgendwie damals der Zemp im Bundesrat kam, ist der erste Katholik in dem Sinne. Also ich meine, das ist einfach auch so immer wieder ein Thema, wenn eine neue soziale Schicht in dieser Landesregierung letztlich irgendwie vertreten ist, finde ich, darf das schon auch thematisiert werden, weil es auch letztlich auch ein Abbild ist von gesellschaftlichen Realitäten.
Ja und nein, Markus. Ich glaube tatsächlich, dass sich in den letzten 10 Jahren einiges entwickelt hat. Eben, heute würde man vielleicht auch den Alain Berset noch anders danach befragen, dass es tatsächlich eine Entwicklung ausgegeben hat. Aber du hast jetzt den Zemp genannt als Beispiel und er steht ja für eine Konfession, also damals, dass er wegen dem im Bundesrat gekommen ist. Und da ist es schon etwas anders bei den Frauen, dass sie nicht für größere gesellschaftliche Strömung oder so stehen, sondern für das Privatleben. Sie werden anhand von ihrer privaten Situation bewertet und eingeteilt. Also eben auch das Beispiel, das du von der Gal Mireille gebracht hast, eine Grossmutter, auch da wieder. Also man hat bei den männlichen Kandidaten und Bundesräten meines Wissens nie thematisiert, wer jetzt da Grossvater ist.
Immer dann, wenn es darum geht, einen Bundesratssitz neu zu besetzen, hat man irgendwie das Gefühl, eigentlich kommen nur Übermenschen in Frage. Leute, die irgendwie 24 Stunden pro Tag können arbeiten und kein Privatleben haben nebendran, die sich ganz 365 Tage pro Jahr dem Amt können widmen und sonst keine anderen Gedanken haben außerhalb von dem. Wenn wir aber schauen, was für Leute wir im Bundesrat haben, was für Leute wir schon im Bundesrat hatten, früher, dann finden wir heraus, es gibt Leute, die haben irgendwie ein zeitintensives Hobby wie Privatflügerei. Es hätte in dem Bundesrat Leute gegeben, die haben problemlos ein ausgewachsenes Alkoholproblem können ernähren neben ihrem Bundesratsamt. Es gibt wirklich alles Mögliche in diesem Bundesrat und die packen es alle irgendwie. Aber wir machen immer dann, wenn es darum geht, einen neuen Bundesrat zu wählen, machen wir das Amt so gross, dass eigentlich eben jemand, der eine Familie hat und ein Familienleben, das da nebendran schon gar nicht mehr in Frage kommt. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie ein mediales Problem oder ein Problem von unserer politischen Öffentlichkeit. Weil eigentlich wissen wir es alle, wenn eine junge Mutter kann Regierungsrätin sein und 2.000-3.000 Leute unter sich hat, dann kann sie auch eine Bundesrätin sein mit einem ähnlich grossen Departement.
Ich würde jetzt gleich noch etwas sagen, oder? Auch an Raffaella. Ich meine, wir reden jetzt hier metamässig darüber, ob man diese Frage darf thematisieren, stellen, aber die Betroffene selber soll man nicht einmal die Frage stellen, oder? Das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich es dann noch problematischer, wenn man nur über den Fakt redet, wie wir jetzt das hier im Politbüro machen, aber in einem 1-zu-1-Interview als 2 von irgendwie 20 Fragen, dort soll man diese Frage nachher nicht ansprechen. Ist das deine Meinung? Nach den Debatten in den Medien, in den sozialen Medien und unter Politikerinnen, in der Partei selber vorher schon gelaufen ist. Das wäre meine Rückfrage jetzt noch.
Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, wir haben das ja im Vorfeld alles besprochen und das ist überhaupt nicht meine Meinung. Aber wir haben ja mit diesen Fragen etwas abgebildet, wie du jetzt auch gesagt hast, wo ja schon am Laufen ist, oder? Und ich habe versucht, ein bisschen herzuleiten, warum ist es überhaupt am Laufen? Also zum Beispiel beim Daniel Josic läuft ja die Debatte ganz anders. Da stellt man ja die Fragen nach der Eignung, jetzt, wenn man sieht, was er sonst für ein Privatleben hat und so, überhaupt nicht. Das ist gar kein Thema.
Dass man überhaupt die Metadiskussion führt, ist, glaube ich, der grosse Unterschied, dass man nicht einfach die Fragen so stellt, ohne sich etwas zu überlegen dabei. Ich glaube, da sind wir schon an einem gewissen anderen Punkt, auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und da hat Raffaella eine super Überleitung geboten, ist die Diskussion beim Daniel Josic schon ein bisschen andere. Vor 2 Wochen haben wir eine intensive Debatte darüber gehabt, dass es richtig war, von der Parteileitung von der SP ein reines weibliches Ticket aufzustellen. Wenn der jetzt den Auftritt von Daniel Josic gesehen hat, ist die richtige Entscheidung von der Parteispitze?
Also ich persönlich finde es weiterhin falsch, dass die Parteileitung das so diktiert hat, so klare Vorgaben macht für ein Ticket. Falsch institutionell, weil das der Parteileitung oder der Fraktionsspitze nicht zusteht, dass er so apodiktisch zu diktieren, wie sie es gemacht haben. Und auch aus einer Wahlkampflogik falsch, weil man jetzt seit 2 Wochen die Diskussion hat, rund um irgendeine Quote, statt dass man darüber diskutiert, wie viele fähige Kandidaturen es in der SP gibt. So. Und man hat die Diskussion jetzt, wo der SP wirklich nichts bringt, 3 Monate bevor die wahrscheinlich wichtigsten Vorwahlen vor der nationalen Wahl 2023 stattfindet, im Februar im Kanton Zürich. Und die zentrale Figur ist noch ein Zürcher Ständerat aus der SP. Insofern, es ist wirklich, ich habe das Gefühl, es ist kein guter Entscheid gewesen von der SP-Spitze, das so zu diktieren. Der elegante Weg wäre gewesen, dass man es der Fraktion anheimstellt, dass vielleicht irgendjemand sagt, man würde das beantragen. Es hätte wahrscheinlich eine Diskussion gegeben, ob man da Frauenticket braucht, aber es wäre ganz anders verlaufen, wie so mit dem Diktat von oben her.
Ich hätte es, glaube ich, auch anders gemacht als SP-Spitze. Es ist für mich irgendwo klar, dass für sie schwierig ist, die Vorstellung, weil wir wissen nicht, wenn man wüsste, dass Alain Berset in einem halben Jahr oder einem Jahr zurücktritt, wäre die Situation noch ein bisschen andere, dann könnte man tatsächlich sagen, ja gut, ein Jahr, 2 Monate geht, das wissen wir aber alle nicht. Es kann sein, dass Alain Berset erst im 27. zurücktritt, er ist jung genug für das. Und darum, dass da für die SP gerade die Partei, und ich, das ist jetzt ein Gruß an Jacqueline Badran, die SP, die sich sehr stark, ist ein kleiner Insider gewesen, wo sich sehr stark als Gleichstellungspartei versteht, dass die Partei schwer kann, 2 Männer über längere Zeit im Bundesrat haben. Ich kann das verstehen. Ich hätte es, glaube ich, so gelöst, dass ich das Kandidatenfeld von Seiten von der Parteispitze offen gelassen hätte und darauf vertraut hätte, dass die Fraktion am Ende sowieso wird ein reines Frauenticket nominieren, gerade aus dem Bewusstsein heraus.
Ja, Meinungen sind ja gemacht. Ich habe meine an dieser Stelle ja auch schon erzählt, zu dem Entscheid von der Partei- und Fraktionsspitze. Ich glaube, wie der Markus, dass es das Argument von der Gleichstellung, also die eigenen politischen Ideale, die man hat, die erlauben es nicht, dass man 2 Sitze mit Männern besetzt hat, sondern es muss eine weibliche und eine männliche Vertretung von der Partei im Bundesrat sein, jetzt aus der Logik von der eigenen Ideal, die man hat. Und das andere Argument ist die Zeit. Also es hat relativ schnell jetzt müssen gehen, dass der ganze Prozess aufgeleistet wird. Und man hat sich offensichtlich erhofft von der Parteileitung, dass es so dann so ein bisschen schneller vonstatten geht. Der Schuss ist total hinten raus, wie wir jetzt wissen. Also es hat dann im Gegenteil jetzt total viele Querelen ausgelöst. Interessant finde ich, dass auch Frauen jetzt in der SP oder auch so ein bisschen breiterer Kreis außerhalb von Daniel Josic den Entscheid kritisiert, dass sie so vorprescht sind, also Parteispitze. Ich glaube, das steht ein bisschen für etwas Grösseres. Ich glaube, dass da im Moment parteiintern etwas aufbricht, wo lange unter dem Deckel gehalten worden ist. In dieser Partei gibt es 2 starke Flügel. Es gibt den Sozialliberal, wo übrigens, kurz in Klammern, interessanterweise die meisten Kandidaturen ja jetzt aus dem Umfeld kommen. Und dann gibt es den sehr linken Flügel und die Doppelparteispitze sind klare Vertreter von dem Flügel. Und wir haben schon länger vermutet, dass es da ein bisschen brodelt im Hintergrund, dass die gemässigteren Kräfte nicht so klar kommen mit dem sehr dezidierten, teilweise sachpolitisch auch dogmatischen Kurs von der Parteileitung. Und ich glaube, dass da jetzt ein bisschen etwas aufbricht anhand von dieser Bestimmung von dem weiblichen Doppelticket, dass da auch eine Debatte geführt wird, die eigentlich noch viel grösser ist, parteiintern.
Ja, aber wie geht das denn auf, wenn du sagst, da bricht etwas auf im linken Flügel, wenn am Schluss ziemlich sicher 2 Frauen auf dem Ticket sein für die Bundesratswahlen, die beide aus dem sozialliberalen Umfeld stammen und eben dieser Plattform dabei sind.
Ich muss vielleicht noch präzisieren, mit dem Aufbrechen meine ich so den Widerstand gegen Parteileitung, also so gegen das, eben, wo man häufig wahrnimmt, eher dogmatische, jetzt sachpolitisch, dass das wie so ein Ort ist, wo jetzt so der Kampf ausgetragen werden kann.
Das, was ich aus der SP höre, ist lustigerweise ein anderes Bild, nämlich, dass der Josic mit seinem Auftritt die, sagen wir, parteiinterne Kontroverse auch ein bisschen getötet hat. Weil es ist für recht viele recht offensichtlich gewesen, dass der Daniel Josic, der sicher ein sehr guter Politiker ist, dass er da nicht mehr ernsthafte Ambitionen aufs Bundesratsamt hat, sondern dass sein die Hauptabsicht von diesem Auftritt ist mehr irgendwie eine öffentliche Anerkennung, dass ihm Unrecht da wird. So. Und ich habe das Gefühl, mit dem hat er sich so wie dem Vorstoss auch seine Ernsthaftigkeit genommen. Es ist nicht unbedingt sehr bundesrätlich, was er gemacht hat. Und ich glaube, dass das Problem dort auch Präsenz verloren hat innerhalb der SP.
Philipp, wir beide sind ja in der denkwürdigen, muss man sagen, Pressekonferenz von Daniel Josic im Bundeshaus. Er war ganz allein. Es hätte niemand auch von seiner Kantonalpartei begleiten können. Und ich finde ja persönlich in seiner Herleitung, oder? Er hat ja dann als Jurist versucht herzuleiten, warum das diskriminierend sei, der Ausschluss für ihn als Mann. Und ich finde so, auf dieser argumentativen Ebene hat er durchaus zwei, drei Punkte. Das Problem ist ein bisschen, oder, dass die sachliche Begründung bei ihm total überlagert wird, weil man irgendwie dann durch alles Nonverbalen und alles andere, was er dann noch sagt, einfach den Eindruck überkommt, ja, da will einfach einer, ist einfach einer so ambitioniert, dass er jetzt einfach irgendwelche Argumente findet, die seine Kandidatur rechtfertigen. Und so die Vermischung, wenn der Daniel Josic selber nicht Kandidat wäre, oder, wäre natürlich seine Begründung wahrscheinlich am Schluss viel stärker wo er selber letztlich so mit allen Fasern ausströmt, dass er unbedingt Bundesrat werden will. So wird dann eine Art generellere geschlechterpolitische Argumentation, die er dem unterlegt, wie verdeckt durch seine persönlichen Ambitionen.
Wir nehmen das Politbüro am Dienstag auf. Die Fraktion entscheidet am Freitag, ob das Ticket auch für Männer geöffnet wird. So lange ist er noch im Rennen. Die Chance allerdings, dass er nicht auf das Ticket kommt, ist relativ gross und dass eigentlich die Kandidatur von Daniel Josic schon wieder vorbei ist. Und darum würde ich gerne noch kurz über die Frauen reden, die eine grosse Chance haben, auf das Ticket zu kommen. Und zwar über die zwei anderen. Die eine, die haben wir schon erwähnt, die andere noch indirekt, die auch sich bewerben um die Nachfolge von der Simonetta Sommaruga. Komm, wir fangen kurz mit der Evi Alemann an. Könnt ihr mir ganz schnell einen Abriss geben? Wer kommt sie? Wer ist sie? Was qualifiziert sie? Hat sie Chancen?
Also Evi Alemann, 44, seit gut 4 Jahren Regierungsrätin im Kanton Bern, zweitgrössten Kanton, bringt mit dem also Regierungserfahrung, so wie Eva Herzog, ein bisschen weniger lange Regierungsverfahren. Sie war auch weniger auffällig in ihrer Regierungstätigkeit, als es Eva Herzog in Basel war. Umgekehrt hat sie deutlich mehr Parlamentserfahrung als Eva Herzog. Sie war 15 Jahre Nationalrätin. In diesem Bereich ist sie, auch als Bundeshausjournalisten, muss man auch feststellen, da mehr aufgefallen damals, als es Eva Herzog war in den letzten 3 Jahren. Und sie hat dort dann auch sich zum Teil auch parteiübergreifend, also auch von namhaften bürgerlichen Parlamentariern habe ich gehört in den letzten Tagen, dass sie dort durchaus Respekt sich erworben hat. An das erinnern sich gewisse Leute auch heute noch. Ihren Nachteil ist aber sicher auch, dass sie jetzt halt im Moment nicht mehr im Parlament ist, dass im rund ein Drittel vom jetzigen Parlament sie nicht mehr aktiv erlebt hat als Nationalrätin.
Wie gross findet ihr, wie gross sind die Chancen denn von ihr, Raffaella?
Also es ist sicher so, dass bei dem jetzt mutmaßlich kompletten Kandidatinnenfeld Eva Herzog die Favoritin ist, und zwar einfach wegen ihrem überzeugenden Leistungsausweis in 15 Jahren Regierung zu Basel. Also das macht sie auch für die bürgerliche Ratsseite sehr wählbar. Bei der Evi Alemann, du hast es gesagt, Markus, ist es ja ähnlich mit ihrem Profil, das sie hat. Aber ich denke schon, dass auch mit dem Nachteil, dass sie aktuell nicht mehr im Parlament ist. Es hat sich recht erneuert. Du hast es gesagt, rund ein Drittel, dass sie durch das eher auf der zweiten Position ist. Und die dritte Person, die wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, Elisabeth Baumschneider, ist Aussenseiterin in diesem Kandidatinnenfeld.
Ah, endlich ist der Name gefallen.
Hast du schon ein paar Mal probiert, aber.
Wer von euch hat sie vorher schon kennt? Christoph, du hast sie schon kennt?
Ja, ja, so aus dem Parlament raus. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie vorher juristische Regierungsrätin war. Aber aus dem Parlament raus hat man sie schon eins oder das andere Mal gesehen. So. Sie ist seit 2019 Ständerätin, um noch kurz den Abriss zu geben, sie ist seit 2019 Ständerätin, ist vorher von 2002 bis etwa 2015 Regierungsrätin gewesen im Kanton Jura, ursprünglich Sozialarbeiterin und hat auch so eine spezielle Biografie. Sie kommt aus einem Bauernhaushalt, aus sehr einfachen Verhältnissen, geboren im damaligen Kanton Bern, wo dann später der Kanton Jura geworden ist. Und sie ist sicher so ein bisschen Star Horse jetzt im verbleibenden Rennen.
Es ist so, auch Elisabeth Bohm-Schneider wie Eva Herzog haben sich bis jetzt im Parlament noch nicht als die ganz grosse Wortführerin etabliert, aber es ist klar, wir haben sie schon wahrgenommen. Sie hat jetzt auch, im Moment präsidiert sie die wichtige Energiekommission im Ständerat und sie, was wir auch nicht vergessen dürfen, sie ist perfekt zweisprachig, Schweizerdeutsch und Französisch und kommt aus einem Kanton, der noch nie im Bundesrat war und darum ganz ehrlich, wenn wir jetzt vom Sitz von Alain Berset reden und nicht von dem, von der Simonetta Sommaruga, wäre sie ganz eine heisse Kandidatin. Und ich finde ihre Kandidatur darum interessant, gerade aus den Gründen, die ich genannt habe. Und es ist durchaus möglich, je nachdem, wenn der Alain Berset zurücktritt, ist sie möglicherweise für den nochmal ein Name. Im Moment glaube ich auch, dass einfach allein wegen ihrer Herkunft ist sie jetzt wahrscheinlich aus heutiger Sicht chancenlos, aus meiner Sicht.
Sehr gutes Stichwort in die Herkunft, Markus. Hast du nicht letztes Mal gesagt, dass es noch nie in der Geschichte vom Bundesstaat eine latinische Mehrheit im Bundesrat gibt?
Jawohl, das habe ich das letzte Mal gesagt und ich muss jetzt da zu Kreuze kriechen. Niemand geringer als der Cedric Wermuth hat nämlich auf Twitter darauf hingewiesen, dass es schon einmal eine latinische Mehrheit gegeben hat. Und da hat er recht. Also es ist mir da ein Fehler unterlaufen. Von 1917 bis 1920 haben wir eine latinische Mehrheit gehabt. Erst und einzig Mal in der Geschichte vom Bundesstaat sind hier zwei Romans, ein Tessiner und ein Rätoroman, Bundesrat Gallonder, sind gleichzeitig im Bundesrat gewesen.
Der hat sich Deutsch können, nicht? Rätoroman.
Der hat sehr gut Deutsch können. Allerdings muss man sagen, damals, dass es zu dieser Mehrheit kam, ist aus einer der grössten Krisen des Bundesstaats aus entstanden. Das dürfen wir jetzt noch nicht auflösen. Zu dem plane ich noch einen eigenen Artikel. Und darum, aber es ist klar, ich gebe es zu, der Cedric Wermuth hat recht gehabt. Mit dem sich das Bekenntnis hier abgeleitet.
Gleich, wenn man über die Herkunft redet, die Elisabeth Bohm-Schneider wird ja jetzt immer als quasi dargestellt als die Mehrheit zugunsten der Latiner kippen im Bundesrat. Man könnte es auch anders interpretieren, dass der Kanton Jura zu der Nordwestschweiz gehört, wo schon seit längerem auf einen neuen Bundesrat wartet. Und ich habe das Gefühl, die Herkunft, da ist jetzt so, also im Geplauder über den frei werdenden Sitz ist da ein Thema. Es könnte aber durchaus ganze Fraktionen geben, wo sich aus Solidarität zum Beispiel mit Randregionen dann gleich noch für die Elisabeth Bohm-Schneider aussprechen. Bei der Mitte-Fraktion hat man da sehr vielversprechende Signale gesehen.
Ja, und die Jurassier untereinander im Parlament haben ja jetzt auch gesagt, sie wollen einfach aus Prinzip jetzt immer antreten. Ich möchte noch kurz ergänzen, Elisabeth Bohm-Schneider ist nicht so ein unbeschriebenes Blatt von ihrer Tätigkeit als Staatsrätin. Sie war Staatsrätin für Bildung. Ich habe viel über Bildungspolitik geschrieben, habe darum einigermaßen häufig mit ihr zu tun gehabt. Sie war auch Vizepräsidentin von der EDK, also von der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz. Und in dieser Funktion hat sie sehr engagiert politisiert. Also sie ist nicht irgendwie in einem total unbedeutenden Departement versteckt gewesen und hat irgendwie nichts gemacht in dieser Zeit, sondern sie ist durchaus dort auch national in Erscheinung getreten, eben mit dieser Funktion in der EDK.
Ich halte das darum für relativ wahrscheinlich, dass Elisabeth Bohm-Schneider aufs Ticket kommt. Unter anderem auch, weil sie von diesen vier derzeit bekannten Kandidaten die einzige ist, wo nicht in dem Reformflügel von der SP sich befindet, wo ja klar, also das ist ein wichtiger Flügel, aber es ist eher eine Minderheit in der Fraktion. Ich würde mir darum vorstellen, dass sie oder ich rechne damit, dass sie auf jeden Fall auf dem Ticket ist. Und dann halte ich es, ja, ich sehe auch die Favoritinnenrolle bei der Eva Herzog, aber ich halte es nicht vorausgeschlossen, dass in den verbleibenden 2-3 Wochen noch so ein Momentum aufkommt zugunsten von der Frau Baumschneider.
Das heisst, am Schluss würden zwei andere Regionen gegeneinander antreten?
Ja, eigentlich wäre Elisabeth Baumschneider hervorragende Vertreterin für die Grossregion Basel-Au, Philipp, oder?
Ja, ist gut, Markus. Das sagt der Markus Häfliger, der Doris Leuthard immer aus Meereschwand am Rand vom Kanton Zug und vom Kanton Zürich immer zur Nordwestschweiz gezählt hat. Ich glaube, wir fahren so langsam ein bisschen aus. Diese Woche wird eben am Freitag noch bestimmen, wer alles aufs Ticket darf. Nicht mit Namen, sondern nach Geschlecht und wie gross das Ticket wird. Gleichzeitig wird der Freitag auch bei der SVP werden dort Nägel mit Köpfen gemacht. Der Fraktionsvorstand empfiehlt der Fraktion ein 2-Ticket. Wer dort aufkommt, wissen wir dann auch Ende Woche. Und wir reden wieder darüber, hoffe ich. Das war's gewesen.
Ja, also ich würde beantragen, dass wir schon nächste Woche das nächste Politbüro aufnehmen müssen. Das ist absolut zwingend.
Unbedingt. Keine Pause von Bundesratswahlen. Raffaella Birrer in Zürich, Markus Häfliger in Bern, Christoph Lenz nicht in Basel, sondern in Genf. Danke fürs Mitmachen. Wir hören uns, wie gesagt, bald wieder. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Tschüss.